Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Vorsicht, zerbrechlich. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, es wird eine zerbrechliche Folge. Der Name ist Programm. Aber vorweg, bevor diese Folge anfängt. Ich habe beim letzten Mal über mein Date mit Jeremy Fragrance geredet und habe dafür auf Threads, dieser neuen Instagram-Twitter-Plattform, Hate bekommen. Weil, wieso treffe ich mich mit jemandem, der Kontakte zu rechten Leuten hat? Wieso gehe ich auf ein Date mit so jemandem, der so skurril ist und so weiter? Vorweg, ich verfolge ihn jetzt noch nicht so lange. Und also ich möchte gerne kurz Stellung beziehen, weil, keine Ahnung, irgendwie belastet mich das auch, wenn man dann in so eine Ecke gedrängt wird. Also ich habe mich wirklich in eine Ecke gedrängt gefühlt. Und das Witzige ist so, die Leute aus meiner Bubble, oder die jetzt den Podcast gehört haben, die haben dazu gar nichts gesagt. Ich habe dazu gar kein negatives Feedback bekommen. Aber natürlich sind die Reels und Threads und so da viral gegangen, weil er natürlich auch eine berühmte Person ist. Und ja, da wurde ich halt so hingestellt, wieso, weshalb, warum, wieso mache ich das? Genau. Erstmal dieses Treffen, was ich mit ihm hatte, war, bevor er diese Fotos da gemacht hat mit Leuten aus der rechten Szene. Auch keine unbekannten Leute und keine unwichtigen Leute. Und zu dem Zeitpunkt, also als ich mit ihm da mich getroffen habe, war mir zu Kai, also habe ich jetzt nichts gehört, dass er irgendwie da Kontakt hat. Und was ich gemacht habe, als mir ein Bekannter dann diesen Artikel geschickt hat, dass das passiert ist, ich bin ihm direkt entfolgt auf Instagram, weil damit will ich nichts zu tun haben, damit identifiziere ich mich nicht, das ist nicht mein Wave. So, und alle, die mich kennen, wissen das auch. Und da muss ich auch keinen, ich muss das nicht überall hinschreiben, ich muss da keine große Rede drüber halten. Ich distanziere mich ganz klar von rechtem Gedankengut und allen, die damit was zu tun haben. Punkt. Da gibt es auch für mich keine Toleranz oder so. Aber ein anderer Artikel, wo er dann halt dazu befragt wurde, da sagt er halt ganz klar, er wusste nicht, wer die Leute sind. Das war in New York auf einer Veranstaltung von Donald Trump. Darüber kann man sich jetzt auch streiten, ob das gut ist. Aber er wollte quasi einfach nur Donald Trump, der sehr berühmt ist, sein Parfüm in die Hand drücken. Und ich schätze ihn als Person so ein. Und ich will ihn nicht in Schutz nehmen, wirklich null. Ich denke, es ist einfach nur eine Erklärung, wieso das überhaupt so passiert ist. Und ich glaube ihm das irgendwie, weil, oder ich finde, er wirkt sehr glaubwürdig in seiner Geschichte, weil ich habe ihn, klar, ich kenne ihn jetzt nicht übelst krass persönlich, aber so, wie man Leute einschätzt und wie ich ihn auch persönlich erlebt habe, war er halt sehr so sprunghaft und nicht so ganz bei der Sache. Alles geht nur darum, okay, Content, Klicks, berühmt werden. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass dann jemand, der so denkt, sich halt dann denkt, oh fuck, das ist Donald Trump, ich muss ihm ein Parfüm geben. So egal, was er jetzt für Ansichten hat. Und ich glaube, er ist auch jemand, der sich jetzt nicht unbedingt politisch engagiert oder so oder da viel weiß. Deswegen ist irgendwie das dann so zustande gekommen, dass die ihm nach einem Foto gefragt haben und er macht halt mit jedem ein Foto. Und das glaube ich ihm auch, weil das macht er auch einfach. Und er sagt nie nein. Er sagt auch, dass er das total cool findet und geil und keine Ahnung. Also hat er mir persönlich gesagt. Und ja, dass die halt wollten, dass die halt getaggt werden wollten. Und er macht es halt, wenn das jemand möchte. So vor allem auf Events. Und er hat sogar zugegeben, dass sich der Mann dass er gesagt hat, er ist der und der vom Deutschlandkurier. Und das ist halt so ein, ist halt eine Zeitung für die rechten Leute da. Und kannte ich aber auch vorher nicht, also so don't judge me. Aber er dachte sich dabei halt nichts und ich glaube ihm das einfach, weil es klingt nach ihm. Und Deutschlandkurier sagt jetzt auch, also das heißt jetzt nicht wirklich AfD-Kurier oder NPD-Kurier oder so. Deswegen, wenn man in New York wohnt oder da sehr oft ist und dann in seiner Bubble da ist, dann glaube ich, kann das schon mal an einem vorbeigehen. Ja, keine Ahnung. Fand ich irgendwie, muss ich ehrlich sagen, fand ich ein bisschen übertrieben, dass, also ich habe dann auch gesagt, so das Treffen war, also wir haben uns vor diesem Vorfall mit diesen rechten Leuten da getroffen und das war aber trotzdem kein Grund, weil anscheinend merkt man ja schon an seiner Persönlichkeit, dass er da so Tendenzen hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn da nicht so verfolgt. Also ich kenne seine Tanzvideos und wo er sich mit Parfüm einsprüht. Zweiter Kritikpunkt war, dass ich mich ich habe mich dann doof ausgedrückt auf Threads und ich meinte, ich habe mich halt mit ihm getroffen, weil er vor allem aus Marketing-Sicht extrem interessant ist und eine interessante Person. Und das wurde natürlich dann so gedreht, wie dass ich ihn als Souvenir oder als Trophäe irgendwie betrachte und dass er ja auch ein Mensch ist und so. Und auf einmal haben sie ihn wieder in Schutz genommen, weißt du? Und dann denke ich mir auch nur so, Digga, was, hä? Also, wenn ich Promis treffe, dann weiß ich definitiv, das sind auch nur Menschen und ich lege sehr viel Wert auf genuine und echte, authentische Treffen und Begegnungen. Und deswegen habe ich ihn jetzt in keinster Weise ihn nur getroffen, weil er Jeremy Fragrance ist, sondern ich finde ihn als Person interessant. Ich habe ihm einfach aus Spaß geschrieben. Ich war zufällig auch im selben Ort wie er und wir haben uns eine Stunde getroffen. Also sorry, ich finde, man muss die Sache einfach ein bisschen komplexer sehen. Und ja, da wurde halt auch auf Threads nicht wirklich nachgefragt oder ich habe mich da sehr in der Ecke gedrängt gefühlt. Und das, was ich jetzt sage, in Textform zu bringen, das wäre gefühlt ein halbes Buch. Deswegen hat man sich dann auch nur so sporadisch oder kurz gerechtfertigt und es wurde dann wieder alles gegen einen verwendet. Also ja, was soll ich sagen? Ich finde es nicht der Rede wert irgendwie, dass ich mich mit ihm getroffen habe. Und ich habe ja auch in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, übrigens war da das gar nicht mehr in meinem Kopf, dass er das mit den Rechten da hatte. Weil, wie gesagt, ich bin ihm dann einfach entfolgt und für mich ist er halt einfach keine relevante Person in meinem Alltag mehr, so fertig. Und ja, ich finde es jetzt nicht unbedingt verwerflich, dass ich das in meinem Podcast erzählt habe. Man muss auch dazu sehen, ich habe eine Cutterin, die cuttet die Clips raus, was sie irgendwie für sinnvoll und gut verwertet fühlt. Ich habe, wie gesagt, feel free so. Ich hab da nicht viel so das Auge drauf und hätte jetzt das aber trotzdem auch so abgesegnet, dass sie diese Story quasi als Clip teilt und es ist auch viral gegangen so ein bisschen. Also hat sie eigentlich ihren Job erfüllt und ich habe jemanden, der das dann halt für mich hochlädt. Liebe Grüße an Tanja und Fabi an der Stelle. Ihr macht das ganz toll. Ja, und deswegen, der Clip war dann oben und auf einmal kriegst du so Feuer aus allen Seiten. Und ich denke mir nur so, Digga, ich habe nur eine Geschichte erzählt, aber okay. Ja, also das war natürlich auch noch ein Kritikpunkt, dass ich quasi mit so einer Person Werbung für mich mache. Aber da muss man auch wieder sehen, so selbst wenn ich jetzt mich nochmal mit ihm treffen würde und das nochmal als Werbung benutze, ich denke, die Werte und die Geschichten, die ich mit euch teile und den Auftrag, den ich irgendwie versuche zu übermitteln und die Themen, über die ich rede, die haben auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient. Angenommen, ich habe jetzt eine rechte Bubble auf einmal auf meinem Profil und die hören dann eine Folge über sexualisierte Gewalt oder keine Ahnung was. Vielleicht kann man den einen oder anderen irgendwie educaten oder so. Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also ich denke nicht, dass es jetzt so krass schlimm ist, wenn Leute auf mein Profil kommen. Ist jetzt nicht so, dass ich euch irgendwie die nächste Trinkflasche fürs Gym verkaufen will, sondern ja, ich mache das hier einfach alles auf Lock quasi. Genau, ich verdiene mit dem Podcast kein Geld. So, natürlich wäre es schön, das irgendwann mal zu erreichen, aber dann auch nicht mit Trash. Also es ging mir jetzt nicht nur um die Reichweite, bei der ganzen Sache nicht. Ich denke, Sachen sind oder Dinge sind so viel komplexer als irgendwie ein Clip aus dem Internet oder ein Thread, den man postet oder so. Und es ist dann wirklich einfach schade, wenn da nicht nachgefragt wird, wenn da kein Dialog gestartet wird, sondern so, sag mal, spinnst du, du machst das, du machst dies. Also ja, wo kommen wir als Gesellschaft hin, und ich sage jetzt diesen doofen Spruch, wenn wir nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch übereinander reden und vor allem übereinander urteilen. Und ich bin sehr froh, dass das irgendwie immer nur von außerhalb kommt und jetzt nicht irgendwie so aus meiner Blase. Weil wie gesagt, ein Podcast oder so oder Freunde haben das nie irgendwie hinterfragt, dass ich da falsche Intentionen habe. Und ja, genau, das war ein kurzer Exkurs, ein kurzer Rant. Wie gesagt, ich muss mich für nichts entschuldigen. Es hat auch irgendwie einer geschrieben, dass ich meinen Fehler einsehen soll. Ich sehe den Fehler nicht so sehr als Fehler. Ich sehe es eher als Missverständnis und distanziere mich von jedem rechten irgendwas. Und bin aber jetzt auch nicht so politisch krass aktiv, dass ich jetzt krass viele Argumente irgendwie jetzt geben könnte, von was ich mich genau distanziere. Ich weiß einfach, ja, man hat einen moralischen Kompass, glaube ich, und ich finde, meiner ist sehr menschenfreundlich und friedlich und danach lebe ich. Deswegen ist für mich sowas einfach nicht der Rede wert.
Ey Mann, das ist so dreckig.
Genau, ihr seht es schon im Titel. Es soll um den Kontaktabbruch zu meinen Eltern gehen. Wieso ich den Kontakt abgebrochen habe, wieso ich keinen Kontakt zu denen habe. Und ja, wenn ich das im Alltag erzähle, kommen immer so verschiedenste Reaktionen. So, oh nein, oh mein Gott, es tut mir voll leid, mein Beileid. Und wie kannst du damit leben und so. Und die andere Seite ist immer so, wie kannst du so sein, das ist voll egoistisch. Deine Eltern haben dich großgezogen, du musst dankbar sein und so. Ja, deswegen glaube ich, das ist irgendwie noch so ein bisschen ein Tabuthema, habe ich das Gefühl. Und da spalten sich die Meinungen. Und ich kenne aber viele, die sehr doll strugglen mit ihren Eltern, generell mit ihrer Familie und sich nicht trauen, dahingehend einen Schritt zu gehen. Und diese Folge richtet sich an diese Leute ganz besonders. Und ja, ich habe das so ein bisschen eingeteilt in so Fragen, als hättet ihr mir jetzt so Fragen gestellt. Eigentlich hat mir ChatGPT die Fragen gestellt. Ich habe so gesagt, wenn du mich jetzt zu diesem Thema interviewen würdest, was würdest du mich dann fragen? Ja, ich trinke gerade Cascada, ich weiß nicht mehr, wie der Tee heißt. Das ist so ein Tee mit viel, ich habe gerade fast was verschüttet, mit viel Koffein. Den gibt's gerade bei DM neu. Übel lecker. Und tut, was er soll. Ich glaube, man sollte davon vielleicht nicht so viel am Tag trinken. Deswegen willkommen zu diesem äußerst zerbrechlichen Thema. Aber keine Sorge, ich bin comfortable darüber zu reden. Ich habe auch schon öfter darüber geredet. Leute, die mich kennen, Leute, die mich verfolgen, die wissen das auch. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt heute weinen werde deswegen. Falls ich mal einen Witz mache, dann ist das mein Coping-Mechanismus. Seit wann besteht kein Kontakt mehr? Ich habe fast gleichzeitig im Dezember 2021 den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also bei meinem Vater weiß ich, dass ich quasi dann so eine Nachricht geschrieben habe, auf die er mir nicht geantwortet hat. Und dann habe ich ihn blockiert, weil ich mir so dachte, jetzt kann er mir nicht mehr schreiben. Und dann tut es nicht so weh, wenn er mir nicht schreibt. Und bei meiner Mutter weiß ich es gar nicht mehr genau, wie das passiert ist. War auf jeden Fall so eine Streitsituation und dann habe ich, glaube ich, einfach gesagt, ja, bis hierhin und nicht weiter. Und dann hat sie noch versucht, mich zu kontaktieren, aber ich habe sie dann irgendwann blockiert, weil sie wollte es irgendwie nicht so richtig wahrhaben. Also sie hat mich angerufen und meinte, ja, kannst du mir nicht einmal im Monat schreiben, wo du bist und ob es dir gut geht, so. Das wollte sie für ihr Gewissen. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich sie überall blockiert. Dezember 2022 habe ich sogar nochmal versucht, den Kontakt aufzubauen. Erfolglos. Das ging echt richtig krass nach hinten los. Es hat mir nur noch viel mehr wehgetan, als hätte ich es einfach dabei belassen. Ich habe ihm dann so eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, dass es mir leid tut, dass dann quasi ein Jahr lang nichts von mir kam und ich ihn blockiert habe und dass ich gerne irgendwie eine richtige Verbindung mit ihm hätte und dass ich viel nachgedacht habe, viel Therapie gemacht habe und ob wir das nicht nochmal irgendwie versuchen können, weil ich habe mich definitiv auch nicht immer fair verhalten in allen Geschichten, die ich jetzt heute erzählen werde. Ja, wir haben uns dann auch einmal getroffen im Januar. Das war auch ein sehr schönes Treffen. Das hat gut getan. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben sehr viel, also wir sind uns relativ ähnlich so von der Art her und vom Humor her auch, würde ich sagen. Aber ich würde ihn auch eher so, also intellektuell würde ich ihn auch eher bei mir sehen als meine Mutter. Und heißt, der Kontakt irgendwie mit ihm war mir dann am Ende so wichtiger, weil ich wusste, okay, da ist vielleicht mehr Luft so für sowas, für so eine, oder mehr Raum für eine tiefe Connection. Aber er war dann nach dem Treffen, also er hat dann noch gesagt, dass er mich lieb hat und so und dass wir jetzt daran arbeiten werden, aber danach hat sich irgendwas verändert. Er war quasi sehr distanziert, wie eine Situationship, die eigentlich gar keinen Bock auf dich hat. Und dann immer sagst du, ja, sorry, ich habe mich nicht gemeldet, weil ich war arbeiten, es war so viel los, aber es liegt nicht an dir, ne, aber es war so viel los, gerade ich bin nur arbeiten. Und ja, so war das mit ihm dann und dann habe ich halt irgendwann auch gesagt, okay, was ist dein fucking Problem, so, wir haben doch gesagt, dass wir hier was aufbauen wollen. Und dann hat er mir vorgeworfen, dass ich nur sein Geld will, weil das damals, als wir uns getroffen haben, hatte ich noch Schulden. Ja, aber ihr wisst ja, oder vielleicht noch nicht, ich bin da raus. Jetzt sieht alles ganz anders aus. Und ich habe es auch ohne ihn geschafft. Und er meinte dann so, ja, ich will nur Geld. Und deswegen habe ich mich wieder gemeldet. Und dann war ich so, ey, ich kann dir nur sagen, dass das nicht stimmt. Ich kann dir nur sagen, dass ich es alleine geschafft habe oder alleine schaffen werde. Und dass gerade alles danach aussieht, als würde es bald vorbei sein mit den Schulden. Und hat er nicht angenommen. Und dann zweiter Kontaktabbruch. Genau, jetzt habe ich schon so ein bisschen vorweggenommen zu der nächsten Frage, wieso ich das gemacht habe. Also, wenn ich bei meiner Mutter anfange, dann ist sie eine sehr ambivalente Person, sehr krasse Stimmungsschwankungen, manipulativ, egoistisch, aber auch selbstzerstörerisch. Also dieses typische narzisstische Verhalten, dahin würde ich es ein bisschen einordnen. Und ja, mit ihr irgendwie war es immer wie so auf Eierschalen laufen. Also ein falsches Wort und sie ist komplett ausgerastet. Und ich weiß auch noch, umso älter ich wurde, desto schlimmer wurde das, weil sie sich von mir so krass bedroht gefühlt hat. Also sie hat so Sachen zu mir gesagt, wie ich soll halt nicht so mich über sie lustig machen oder sie nicht lächerlich machen und nicht so tun, als wüsste ich mehr, nicht so tun, als könnte ich mehr. Also es war immer so, sie hat immer so mich als Konkurrentin gesehen, weil relativ schnell auch klar war, glaube ich, dass ich so ein bisschen anders ticke und dass ich Sachen besser einordnen kann und meine Emotionen vielleicht ein kleines bisschen besser unter Kontrolle habe. Vielleicht sogar auch ein bisschen schlauer bin, aber so darauf kommt es jetzt nicht an. Ja, umso älter ich wurde, desto mehr hat sich das herauskristallisiert und sie hat mich quasi nur noch als Feind irgendwie wahrgenommen. Und eine ganz lange Zeit, also ich bin mit einem Stiefvater aufgewachsen, bis ich 12 war. Und dann haben die sich finally getrennt, wirklich, die haben sich so oft in diesen Jahren getrennt. Ich bin 30 Mal umgezogen, ausgezogen mit meiner Mutter, weil die sich getrennt haben. Und meine Mom ist dann halt so Hals über Kopf mäßig und die macht den Schluss und dann direkt weg, direkt anderes Land gefühlt. Und ich habe auch sehr viele neue Männer dann kennengelernt und es war halt nie beständig. Und das war quasi meine Kindheit. Und dann haben die sich aber wirklich getrennt. Und ich glaube, also da haben auch schon wieder mehrere Faktoren eine Rolle gespielt, weil meine Mutter kann nicht alleine sein. Also die kann quasi nicht ohne einen Partner. Und sie hat sich, glaube ich, nur getrennt, weil das Haus, und jetzt macht die Geschichte auch wieder mehr Sinn. Ich habe meinen Vater erst mit 13 so kennengelernt, weil er ein Haus hatte, nicht so weit weg von da, wo ich bis ich 12 war gewohnt habe. Und das stand leer, das war quasi zur Miete frei und das hat sie irgendwie mitbekommen. Und dann sind wir da eingezogen in sein Haus, aber er wohnte schon lange in Bayern. Und dadurch hatten die dann wieder Kontakt und ich habe ihn dann halt auch mal kennengelernt. Das war der Grund, wieso ich meinen Vater kenne, weil er wieder mit meiner Mutter irgendwie zusammen sein wollte. Die hatten dann auch, glaube ich, kurz was. Ich habe das natürlich nie so richtig nachgefragt. Und dann hat sie ihn aber, glaube ich, auch betrogen und dann war das Ding für ihn durch. Und ja, ich glaube, das war dann auch so einleitend für die Beziehung, die ich dann mit ihm hatte. Und generell, mein Vater hat mich immer sehr doll in die gleiche Schublade wie meine Mutter gesteckt. Und also bis heute bin ich in dieser Schublade und kann nichts dafür tun, dass ich da rauskomme. Und ja, das ist so ein bisschen ernüchternd und auch so frustrierend, weil natürlich hatte ich Züge von meiner Mom extrem doll. Ich bin mit der aufgewachsen, ne? Und wenn du dann nicht anders lernst, irgendwie zu sein, und ich musste ja so krass auf mich selber aufpassen, weil sie es nicht gemacht hat. Das heißt, ich wurde auch egoistisch. Ich habe auch nur nach mir gehandelt, vor allem in Beziehungen früher. Ich habe auch damals Partner betrogen und mit denen gespielt und so, weil ich einfach so gebrochen war selber und das gar nicht kannte, wie das ist, so jemanden fast bedingungslos irgendwie zu mögen. Und ja, das hat sehr lange gebraucht, bis ich das erkannt habe, bis ich das ändern konnte. Aber es heißt sehr lange. Also manche sind immer noch so, ne? Also sie hat das ja auch, oder meine Mutter hat das ja auch nicht einfach so quasi seit der Geburt, sondern sie hat das ja auch gelernt bekommen und aber nie irgendwie sich hinterfragt oder nie irgendwie gesagt, okay, jetzt möchte ich mich ändern, ich komme so nicht weiter im Leben. Und ich habe das schon relativ schnell dann gemerkt, so mit 17, 18, 19, so. Das war so die Zeit, wo ich dann gemerkt, okay, fuck, irgendwie ist es nicht das, wie es sein sollte und ich sollte an mir arbeiten. Und da hat mir auch Social Media super viel geholfen, Sachen so einordnen zu können, Leute zu finden, denen es ähnlich geht, mir so Coaching-Leute anzugucken und über die kann man jetzt lachen, wie man will, aber die sagen auch schon richtige Sachen und so über Selbstwertgefühl zu lernen und alles. Und ich habe dann angefangen, so Dinge zu googeln und mich da zu belesen. Das ist übrigens eine Sache, die sehr viele Leute, glaube ich, nicht in Betracht ziehen, die für mich total, also für mich war das Internet immer so Fluchtort, komplett. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich so viel jetzt im Internet teile, weil ich quasi, also wie andere vielleicht sich in Büchern so verloren haben, saß ich halt am PC. Mein Stiefvater damals war sehr so technikaffin und ich hatte sehr schnell so einen eigenen Computer und so. Und dann habe ich halt alles gegoogelt, was geht. So, meine Mutter macht das, was soll ich tun? Ich habe damals bei gutefrage.net Sachen aufgeschrieben, was bei mir zu Hause abgeht. Und fremde Leute haben mir dann quasi Support gegeben, haben gesagt, das geht nicht und so. Ich hatte sogar mal einen Blog bei WordPress oder so, wo ich davon geschrieben habe, weil ich es irgendwie rauslassen musste. Und es war schon immer so, dass das mein Ventil war. Ich habe gesagt, ich heule nicht, aber jetzt bin ich so emotional, wenn mir es gerade eingefallen ist. Aber man verdrängt halt auch so viel, ne? Weil so viel Scheiße einfach war. Ja, voll viele ziehen nicht in Betracht, irgendwie das Internet zu befragen, obwohl das so eine Quelle von so tausenden, Abermillionen Dingen ist, die man darüber lesen kann dann. Auf jeden Fall, macht das mal. Wenn ihr ein Problem habt, googelt das mal einfach und dann guckt ihr. Manchmal reicht es schon, wenn man weiß, okay, da ist noch jemand, dem es so geht. Manchmal liest man vielleicht bei Reddit irgendwie sowas oder Jodel war dann auch so ein Ding. Ich habe dann Sachen so gejodelt einfach. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist so quasi so ein örtliches schwarzes Brett, nur im Internet. Und ja, da gab es dann so Foren und dann hat man sich da halt ausgetauscht. Man kann einfach anonym irgendwie hinschreiben und im Umkreis von 30 Kilometer können das halt Leute sehen. Und dann habe ich da auch manchmal einfach so Sachen hingeschrieben und dann waren da Leute, die haben Ähnliches erlebt. Die haben versucht, das irgendwie mit mir einzuordnen. Da sind Dialoge entstanden, weil ganz oft irgendwie kann man sich ja, oder man hat Angst, irgendwie seine Freunde zu nerven und dann hat man ja auch nur so einen eingeschränkten Blickwinkel auch auf die Sachen, ne? Also wenn ich jetzt früher meinen Freundinnen so mit 15, 16 erzählt habe, dann waren die halt auch nur so, oh fuck, so eine dumme Kuh, deine Mom und oh, wie doof und warum verhält die sich so? Aber da war jetzt nicht irgendwie im Internet random vielleicht eine Psychologin, die das zufällig liest und dann irgendwie sagt, hey, das ist das, dies und das und so geht das nicht und so weiter. Deswegen, ey Leute, fragt einfach mal das Internet, nicht TikTok. Bitte googelt nicht auf TikTok, okay? TikTok ist keine Google-Alternative. Wo war ich stehen geblieben? Okay, Storytelling ist nicht so mein Ding, deswegen ich erzähle einfach immer so Gedankenschnipsel und ihr müsst die dann halt selber einordnen. Sorry, not sorry. Aber bei meiner Mutter war es auf jeden Fall so, dass Männer immer Prio 1 waren, weil das ist quasi ihr Selbstwertgefühl. So, ohne Mann kein Selbstbewusstsein, kein Selbstwertgefühl. Und das hat dazu geführt, dass sie mich natürlich sehr vernachlässigt hat in der Kindheit, dass sie viele sporadische Entscheidungen getroffen hat, unter denen ich dann leiden musste. Ich bin super oft, wie gesagt, umgezogen und so weiter. Zugespitzt hat sich diese Situation, als sie sich von meinem Stiefvater, der einzigen Konstante, die, ja, wie gesagt, immer mal gewackelt hat, aber eigentlich da war, getrennt hat, dann kurz was mit meinem richtigen Dad hatte, ich den dann kannte, war natürlich auch sehr aufregend irgendwie für mich. Und dann jemanden hatte, auch eine Affäre und mit dieser Person, ja, hat sich dann halt alles sehr zugespitzt und das war sehr, sehr schlimm. Also die hatten eine super toxische Beziehung zueinander, quasi ein verheirateter Mann, der irgendwie verspricht, dass er mit ihr zusammenkommt, aber dann irgendwie am Ende doch nicht und meine Mutter, das war wahrscheinlich das Einzige, was sie wollte, dann mit ihm zusammen zu sein. Ob das am Ende ihr dann gereicht hätte, glaube ich nicht. Daraus ist dann aber mein Bruder entstanden. Und da so ein kurzer Sprung, weil ich quasi von dem Zeitpunkt, wo sie mir gesagt hat, dass sie schwanger ist, bis zur Geburt meines Bruders, habe ich bei meinem richtigen Vater dann in Bayern gewohnt, weil es mir dann zu viel wurde. Also ich konnte nicht verstehen, wieso das jetzt so läuft. Ich wusste ja, dass er sich nicht trennen wird quasi. Das checkt man ja als außenstehende Person. Und ich habe super viel Leid mitbekommen von meiner Mutter. Also sie hat sich teilweise also einfach... Hattet ihr schon mal so einen richtig krassen Heartbreak, wo ihr so auf dem Boden lagt und geheult habt und dachtet, das Leben ist jetzt vorbei und dann so selbstzerstörerische Dinge getan habt und dann Alkohol getrunken habt und so? Ja, hattet ihr vielleicht mal mit 16, 17, 18, 19 oder vielleicht auch jetzt noch safe, also immer noch legitime Reaktion auf einen Heartbreak so. Aber ich denke, als Mutter einer 12-Jährigen sollte man das vielleicht nicht so ausleben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich diesen Mann nicht mochte und einfach gehasst habe. Also wirklich tiefster Hass einfach. Und du willst ja als Kind, auch wenn ich meine Mutter jetzt auch nicht unbedingt mochte, war ich ja trotzdem emotional abhängig von ihr. Und dann willst du ja einfach nur, dass es alles, dass es ihr gut geht, weil du dann weißt, dann geht es dir auch gut, ne? Und das war quasi so ein Dorn im Auge, die ganze Zeit, diese Beziehung, die die beiden hatten. So, das war dann so on-off, bla bla, dann schwanger. Ich zu meinem Vater, weil den kannte ich ja jetzt. Und ich dachte mir so, oh Gott, vielleicht kann er mich ja so aufnehmen und vielleicht ist das the way. Vielleicht bin ich jetzt einfach in Bayern bei meinem Dad. Vielleicht wohne ich jetzt einfach, vielleicht bin ich jetzt wirklich so eine Person, die mit ihrem Vater aufwächst. Im fucking anderen Bundesland. Ich, all meine Freunde und dann, also da müsst ihr auch sehen, ich glaube, das Letzte, was ein Kind will, ist seine Freunde verlassen, seine Familie. Also mein Familienstandpunkt war ja quasi Sachsen-Anhalt. So, und das ist ja eigentlich das Letzte, was man will, umziehen, neue Schule. Und das war mir alles egal, weil es so schlimm war zu Hause. Und das muss man sich auch erstmal so geben. Und dann, ja, bin ich zu meinem Vater, er hat das eingewilligt und der war aber nie da. Also das war so Peak 8 Monate Kontakt, waren so, er geht um 6 Uhr morgens auf Arbeit, kommt irgendwann um 8 Uhr abends wieder. Der arbeitet auf dem Bau, deswegen so lange. Und es war so Sommer, als ich da hingezogen bin. Februar bis dann 8 Monate. Und dann ist er zu seiner neuen Freundin gefahren und hat da übernachtet. Und ich war quasi die ganze Zeit alleine. Und ich konnte aber auch nicht ausdrücken, dass ich jetzt, also ich konnte ihn nicht darum bitten, und das fällt mir bis heute schwer, dass er da bleibt. Also ich habe das auch teilweise mit Partnern, dass die dann halt lieber riechen sollten, dass sie jetzt gerade für mich da sein sollten. Und ja, dadurch, dass er sich nicht aufgedrängt hat, was ja eigentlich gar kein Aufdrängen wäre, es ist ja gar kein Aufdrängen, wenn eine 14-Jährige nicht jeden Tag alleine schlafen möchte, so alleine in der Wohnung schlafen möchte. Ich kann mich an die Zeit tatsächlich gar nicht mehr so doll erinnern, weil die, glaube ich, sehr einsam war. Ihr müsst euch vorstellen, es war Bayern auf dem tiefsten Land. Es gab einen Bus zur Schule, es gab einen Bus zurück von der Schule nach Hause. Und das war es dann quasi. Und ich hatte auch keinen Motorradführerschein oder so. Kann man das überhaupt mit 14 schon machen? Ich glaube nicht. That's it. So, und ich war dann halt da gefangen. So, da war halt keiner aus meiner Schule irgendwie in naher Umgebung und war sehr abhängig dann von meinem Vater, dass er mich irgendwo hinfährt und abholt. Oder vielleicht nach der Schule ist man dann mal zu einer Freundin mitgefahren. Aber es hat sich gefühlt wirklich, als wäre man am anderen Ende der Welt. Es war kein, ja, ich gehe mal nebenan, so zu meiner Freundin, wie ich es früher hatte. Und ja, das war einfach eine super einsame Zeit mit Schlafstörungen. Ich war dann irgendwann wirklich nur noch nachts wach. Und wenn ich dann zur Schule gegangen bin und habe tagsüber komplett geschlafen, ich glaube auch so ein bisschen, damit das nicht mir so nahe geht, dass ich so einsam bin und da auch irgendwie so sehr vernachlässigt worden. Und das bringt mich dazu, wieso ich zu meinem Vater keinen Kontakt mehr habe. Also er ist ja ein super passiver Mensch, der jetzt nicht unbedingt jetzt sagt, okay, jetzt machen wir das. Ich stehe jetzt für dich ein. Wir machen das jetzt so, das geht so nicht. Und ich glaube, das in Kombination mit meiner Mutter ist einfach so best of both worlds, einfach wirklich. So, man hat Traumata, weil sein Vater nicht da ist und man hat Traumata, weil seine Mutter da ist. So ungefähr fühlt sich das an. Und ja, ich wusste aber trotzdem immer, dass ich auch Anteile von ihm habe, genauso wie ich welche von meiner Mutter habe. Und die Anteile von ihm gefallen mir auf jeden Fall besser, weil die nicht so krass toxic sind, sondern eher vielleicht ein bisschen so, ja, in die Opferrolle und Selbstmitleid. Ja, der hat wahrscheinlich auch einfach nur Bindungsangst so ein bisschen und ist dann, ja, Dinge auslaufen lassen. Keine Ahnung, ich will jetzt hier auch keine Ferndiagnosen stellen. Wieso habe ich den Kontakt abgebrochen? Wenn eine Bindung dir mehr negative Erfahrungen gibt, wenn es mehr negative Momente gibt, das gilt in Freundschaften, Beziehungen und auch in der Familie, dann ist sie nicht gut für dich. Es gibt schwere Zeiten. Es gibt harte Zeiten, es gibt traurige Zeiten. Aber wenn das einfach irgendwann so, wenn das unter den Teppich gekehrt wird, wenn nie offen darüber geredet wird, wenn nicht daran gearbeitet wird von beiden Seiten aus, dann ist das eine Abwärtsspirale. Und dann ist eigentlich der Punkt, wo du dir selber irgendwie die Frage stellen solltest, ist das noch gut für mich? Wie lange kann ich das noch aushalten? Und was bringt mir das nachhaltig vor allem? Und das ist der Grund. Es war einfach überwiegend negativ. Es ging nie um mich. Ich konnte mich nie fallen lassen. Ich habe mich nie unterstützt gefühlt. Auch eine Frage könnte jetzt sein, wie habe ich das finanziell gemacht? Weil, wie gesagt, das Verhältnis war noch nie gut. Ich bin mit 16 ausgezogen, nachdem ich bei meinem Vater dann gewohnt habe. Die 8 Monate hat meine Mutter darum gebettelt, dass ich zurückkomme und meinte, sie wird sich ändern. Dann ist mein Bruder auf die Welt gekommen und natürlich war dann alles wie vorher. Also es war auch super stressig mit so einem Neugeborenen und so. Ich habe mich dann quasi so um meinen Bruder gekümmert, das erste Jahr. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Ich mag Babys, die sind süß. Bisschen zerbrechlich auch, man hat ein bisschen Angst, damit die fallen zu lassen. Aber hat geklappt. Aber ich bin mit 16 ausgezogen mit Hilfe des Jugendamts. Also wirklich, Leute, es geht alles. Ich kenne viele oder ich höre oft Geschichten so, ich kann mich nicht trennen, weil man finanziell abhängig ist. Und das ist bestimmt in Einzelfällen auch korrekt. Aber ich bin mit 16 zum Jugendamt gegangen, habe gesagt, ich kann das so nicht mehr. Und ich hatte zum Glück eine gute Sachbearbeiterin, die hat das erkannt. Die hat sich meine Noten angeguckt, hat gesagt, ja okay, die sind nicht so scheiße, du redest wie eine anständige Person. Ich habe ihr gesagt, dass ich eh schon immer irgendwie auf mich gestellt war, dass ich mir alleine Sachen kochen kann, dass ich das hinkriege, dass ich putzen kann und so weiter. Und dass ich quasi 8 Monate jetzt alleine gewohnt habe bei meinem Vater. Und ich wollte das so sehr, dass sie das auch verstanden hat und dann halt nicht irgendwie ich ins Heim gekommen bin. Meine Mutter war eh froh, wenn sie mich los hatte. Sie hat auch sehr oft damit gedroht, dass wir jetzt ins Heim fahren und so. Dann hat sie so die blauen Säcke. Der ja wirklich, also wie geht's eigentlich den Kindern, die blauen Säcke kennen und denen immer gedroht wurde, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann kommt der blaue Sack. So, das war meine Kindheit. Dann hat sie meine Sachen in den blauen Sack gepackt und dann wirklich bis zur Tür, wir sind ins Auto gestiegen und dann hat sie Rückzieher gemacht. Das meinte ich vorhin mit ambivalent und Stimmungsschwankungen. Also sie wollte mich regelmäßig rausschmeißen, inklusive Sachen gepackt. Und irgendwann, weißt du, du weißt es dann. Das wird eh nichts, sie wird dich nicht dahin bringen. Und dann ziehst du einfach mit durch. Ist okay, alles klar. Dann fahren wir jetzt ins Heim. Und dann irgendwann hatte sie auch keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Ja, auf jeden Fall, meine Mutter wollte mich eh loswerden. Deswegen hat die vom Jugendamt mich dann zum Arbeitsamt gebracht. Und dort haben wir Hartz IV für mich beantragt. So, und dann habe ich Hartz IV bekommen. So eine Sozialwohnung, die war ganz cool, war einfach eine ganz normale Wohnung. Aber die wurde halt quasi vom Amt bezahlt. Ich konnte in meine Schule weitergehen, habe so einen monatlichen Betrag bekommen, habe auch noch Unterhalt bekommen und Kindergeld. Und dann, hey, ja, ich habe High Life gelebt. Also, was heißt High Life, ne? Aber ich hatte so meine 500 Euro im Monat, mit denen ich dann leben konnte. Und dann bin ich ja auch mit 17 nach Erfurt gezogen und ja, seitdem. Aber kommen wir dazu, wie habe ich mich finanziert? Ich habe mich versucht, so früh wie möglich unabhängig von meiner Familie zu machen. Und das hat mal mehr oder weniger gut geklappt. Weil manchmal kam es mir auch in den Kopf und dann dachte ich mir, ey, ihr seid eigentlich dafür zuständig, dass ich mir jetzt eine neue Winterjacke kaufen kann. Und dann habe ich halt meinen Vater quasi geschrieben und daher kommt auch sein Mindset, dass es mir nur ums Geld geht. Dann habe ich ihm halt geschrieben so, hey, ich brauche eine neue Winterjacke, kannst du mir Geld schicken? Und das ist aber nur daraus gekommen, nicht weil ich so eine egoistische Person bin, nicht weil es mir nur ums Geld geht oder so, sondern weil man ja die ganze Zeit versucht hat, eine Bindung aufzubauen, da immer wieder auf Granit gestoßen ist und dann irgendwann ist es dir halt auch egal. Dann denkst du nur so, es gibt genug Gründe, wieso er mir eine neue Winterjacke kaufen sollte mit 18. So. Ey, manche kriegen mit 18 fucking Auto. Ich habe nichts gekriegt. Ich habe eine Überweisung mit 100 Euro gekriegt und so Happy Birthday stand da drauf. Okay, danke. Aber das war dann so, ich habe relativ schnell gemerkt, ich muss mich unabhängig machen. Hatte dann mit 18 ja auch mein erstes Gewerbe angemeldet, den Online-Shop und dann die Ferienwohnung und so. Also immer versucht, was zu machen. Versucht nicht, in der Opferrolle stecken zu bleiben. Versucht nicht, euch so lange darüber aufzuregen, dass jetzt ein Elternteil keinen Unterhalt mehr zahlt oder euch das Kindergeld verweigern will oder so. Das dürfen die auch gar nicht. Aber versucht nicht, darauf zu pochen. Bei solchen Eltern, wie ich sie jetzt gerade bei mir beschrieben habe, nichts ist bedingungslos. So, die geben dir nur was, wenn du was für sie machst. Wenn du jetzt quasi keine Ausbildung machst, dann gebe ich dir kein Geld mehr. Wenn du das jetzt nicht nach meiner Pfeife, wenn du nicht in meiner Pfeife tanzt, dann streiche ich dir dies und das. Das ist kein Einzelfall. Und du wirst die nicht ändern dahingehend. Es hilft einfach wirklich nur, wenn du das nicht mehr brauchst. Wenn du denen quasi den Mittelfinger zeigen kannst und sagen, fickt euch, ich finanziere mich jetzt selber, ich gehe jetzt alleine jobben und so weiter. Ja, und es war auch so, ich hatte quasi immer einen mindestens einen Minijob. Ich habe schon so viele Sachen gemacht, oh mein Gott. Teilzeitjob, Minijob, da gejobbt, Ausbildung angefangen, Ausbildung abgebrochen, aber immer hatte ich noch irgendwas nebenbei, einfach um mich zu finanzieren. Und natürlich bin ich aber auch manchmal in so Beziehungen gerutscht, in denen ich finanziell abhängig war von meinen Partnern oder das so ein bisschen dann so da reingerutscht ist, quasi ganz langsam. Ja, ich denke, es gibt viele Verhaltensmuster, die ich von meiner Mutter erstmal erkennen musste und dann da aktiv dagegen steuern musste. Also ist immer noch so. Und das ist eine aktive Entscheidung, die ich jeden Tag treffe, besser zu sein als sie und als meine Eltern generell und das besser zu machen und anders zu machen. Und ich denke, daher kommt auch, dass ich mal Schulden hatte, beziehungsweise teilweise immer noch vereinzelt Leuten Geld schulde. Sorry an alle. Aber ich bin dran. Ja, man muss das erstmal, man muss so ein Gefühl dafür bekommen, für Finanzen und Geld und da unabhängig zu sein und so. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, sich nicht von seinen Partnern abhängig zu machen, besonders an die Frauen, die das gerade hören. Es ist nicht gut. Eine Frage war noch, wie hast du dich gefühlt, als du die Entscheidung getroffen hast? Das war sehr emotional natürlich. Es ist auch nicht so, dass ich meine Eltern nicht mag. Und ich kann nur eins sagen, die Tür wird immer offen sein. Und ich glaube, jeder, der irgendwie sagt, zumindest was so Familie angeht, und meine Familie ist wirklich Nummer eins in solche Sprüche droppen, nein, ich will nie wieder was von dir hören. Ich glaube, dass das nicht funktioniert mit Familie, weil du bist emotional abhängig von denen. So, ob du willst oder nicht. Und es ist dir nie egal, glaube ich, was die machen. Du kannst dich nur versuchen, davon zu distanzieren. Und ich kann nur für meinen Teil sagen, die Tür ist offen. Immer für Veränderung, generell bei allen Personen. Also sag niemals nie, ne? Wer weiß, vielleicht denkt meine Mom sich wirklich irgendwann, hey, ich mache jetzt Therapie. So, das wäre übrigens auch der Kontaktabbruchgrund eigentlich, dass ich ihr gesagt habe, ich möchte mit ihr zur Therapeutin gehen und Sachen aufarbeiten und sie halt das nicht möchte und keine Zeit und kein Geld hat dafür. Und habe ich ihr gesagt, ich bezahle das auch. Dann meinte sie, nee, sie hat keine Zeit. Mir haben schon sehr viele Leute gesagt, dass sie sich jetzt ändern werden. Es muss schon irgendwie was passiert sein und dann dürfte sie sich melden oder dann hätte sie eine Chance. Bei meinem Vater dasselbe. Genau, ich glaube einfach, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, die Tür ist für immer zu und ich will gar nichts mehr mit denen zu tun haben, weil es sind meine Eltern, die haben mich auf die Welt gebracht. Und es ist nicht so, dass der Hass irgendwie abgrundtief ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sie extrem liebe und dass ich da irgendwie so extrem positive Gefühle fühle, aber ich kann auch nicht sagen, dass die sich nicht entwickeln können. Und wieso ich auch immer irgendwie daran festhalte, dass sich Menschen irgendwie ändern können, dieses Thema hatte ich irgendwie gestern sehr präsent, weil es gibt wirklich Leute, die irgendwie sagen, nein, das ist so und ich bleibe so und ich kann daran nichts ändern und so. Ich habe es bei mir so doll gesehen. Also ich war wirklich wie meine Mom. Ich war kein guter Mensch, habe nicht gut gehandelt teilweise. Und ich weiß, wie ich jetzt bin und ich weiß, was ich dafür gemacht habe. Und ich weiß, dass man sich dafür entscheiden kann und darf. Und ja, dass man dann auch mit Leuten, die so sind, wie man nicht sein will, muss man dann halt Kontakt abbrechen. Und es geht alles. Und deswegen bin ich so sehr davon überzeugt, dass sich jeder irgendwie ändern kann. Natürlich ist immer so der Spielraum, glaube ich, in dem man sich ändern kann. Vor allem, wenn es noch so psychische Krankheiten man die noch berücksichtigt, dann ist der immer anders. Aber man kann, also wenn man will, kann man sowas erreichen. Deswegen, anderer Punkt, die Hoffnung, dass sie sich ändern werden, die Hoffnung, dass das Verhältnis besser wird, ist immer da, wird wahrscheinlich nie kleiner werden. Man kann quasi einfach nur damit umgehen und da vielleicht nicht so viel Gewicht reinlegen und sagen so, hey, selbst wenn das nicht passiert, es ist nicht so schlimm und du bist für dich selber da und du kannst mit dir selber umgehen und so weiter. An Weihnachten, Geburtstagen, da denkt man natürlich dran. Ostern, wenn alle bei ihren Familien sind, dann sind da natürlich negative Gedanken und dann tut's weh einfach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Entscheidung getroffen habe und ich bin so voll fein damit. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber alles in einem. Was mich zur nächsten Frage bringt, welche unmittelbaren Auswirkungen hatte der Kontaktabbruch auf dein tägliches Leben und deine emotionalen Zustände? Mir geht's halt besser. Das kann mir auch keiner nehmen. Wenn ich den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen habe, wenn ich das Leuten sage und die dann mich judgen dafür. Ich kann nicht mehr sagen, als mir geht es so viel besser ohne Kontakt. Mir geht es also wirklich, mein Leben ist so viel harmonischer. Ich kann selber so viel mehr wachsen. Und das versuche ich mir auch immer wieder ins Gewissen zu holen und in mein Gedächtnis zu holen. An so Tagen, vor allem wie Weihnachten und Geburtstag, dass es, also was vermisse ich? Ich vermisse quasi die 10%, die gut waren, weiß aber, dass die halt unrealistisch sind, zu, sagen wir mal, 80-90% zu machen. Deswegen sage ich mir halt immer wieder, ey, als ich das gemacht habe und die Zeit danach, die war einfach so, dir fällt sowas vom Herzen irgendwie und Leben ist leichter. Klar, manchmal einsamer, aber safe im Alltag leichter. Das ist wie ein Knoten, der sich löst. Und du hast quasi, oder du hast dann auf einmal weniger Probleme, du hast auf einmal weniger Streit, weniger Stress, weniger Drama in deinem Leben und das ist einfach so geil, weil du kannst dich auf so viele geilere Sachen konzentrieren, du kannst das Leben nochmal ganz anders irgendwie leben. Und wirklich, mein Leben hat erst angefangen, als ich das erkannt habe und als ich dann den Kontakt abgebrochen habe mit so 20, 21. Jetzt, wie ich mein Leben jetzt lebe, ist einfach so viel harmonischer. Und das Drama, was ich jetzt gerade in meinem Leben habe, das suche ich mir selber aus. Das ist zumindest so in meiner Macht. Zuletzt würde ich gerne noch vielleicht den Leuten einen Tipp geben, wenn die Folge nicht schon Tipp genug war, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben, sich hier irgendwie wiedererkennen und vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, den Kontakt in die Richtung abzubrechen. Man muss ja nicht immer 100% machen. Also man kann ja den Kontakt, vor allem wenn man nicht zusammen wohnt, wirklich einschränken, irgendwie versuchen, so auslaufen zu lassen, auf eine nette Art. Und wenn es wirklich gar nicht geht, dann denk einfach mal drüber nach oder zähl mal, wie oft du vielleicht weinst, wie oft bist du schlecht gelaunt wegen diesen Personen. Manchmal hilft es ja, das super rational zu betrachten und vor allem mal aus dem Blickwinkel zu sehen, dass du deinen Eltern wirklich gar nichts schuldig bist. Sie haben dich in die Welt gesetzt und du bist denen 0,0% irgendwas schuldig. Du hast dir das nicht ausgesucht. Sie haben dich ausgesucht. So, sie sind dir alles schuldig, aber du bist denen nichts schuldig. Und es ist vielleicht eine unpopular Opinion so, aber für mich macht das am meisten Sinn. Und ja, allein der Fakt, dass wir uns alle nicht ausgesucht haben, hier zu sein und wir uns unsere Eltern nicht ausgesucht haben und unsere Familienverhältnisse, sondern die wollten dich, die haben ein Commitment gegeben, dass sie für dich da sind und dass sie mit Liebe für dich sorgen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fuck it so. Du musst nicht dankbar sein dafür. Ein Spruch, den meine Mutter immer wieder sagt, ist, dass ich undankbar bin und dass sie für mich alles getan hat, was geht. Und in ihrem Ermessen hat sie vielleicht alles getan, aber es ist halt, wenn es bei dir nicht genug ist, so, dann ist es bei dir nicht genug und das ist auch okay so. Und das wäre genau das Gleiche, wie wenn du in einer Beziehung bist und der Typ halt sagt, ja, ich kann halt nicht mehr geben, als dir nie Blumen mitzubringen, sondern immer nur zu sagen, ja, ich mache das dann irgendwann und dann liegt er auf der Couch und keine Ahnung was. So, wenn das seine 100% sind, aber bei dir halt, also wenn das nicht deine 100% sind, dann ist es doch auch total logisch, dass diese Beziehung in die Brüche gehen wird, früher oder später, oder? Wenn du dir so sehr Blumen wünschst und dein Partner das nie für dich organisieren kann. Obwohl es der Bare Minimum wäre. Ich kann es nur nochmal sagen, du bist deinen Eltern nichts schuldig und sie sind dir alles schuldig. Say it again. Sag es mit mir mit. Ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und ich hoffe, meine Geschichten waren nicht zu verwirrend. Ja, mein Song der Woche ist auf jeden Fall von Shireen David, Fliegst du mit, weil er irgendwie jetzt thematisch einfach passt. Und ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und wenn du den Podcast bewertest, auf Spotify, wenn du auf YouTube vielleicht einen Kommentar da lässt, auch wenn es nur ein Herz ist, einfach nur für den Algorithmus. Und ich war übrigens beim Friseur, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ja, für alle bei YouTube, ihr seht ja, wie es aussieht, für alle bei Spotify oder sonst wo, meine Haare sind jetzt knallrot. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Vorsicht, zerbrechlich. Like, abonniere meinen Channel und fick deine Mutter. Das ist eine Juju-Line.